Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Mittwoch, der 18. Februar und wir müssen über einen vergangenen Abend sprechen, bei dem es eine Menge Medaillen endlich mal wieder gab. Aber wir müssen auch auf den heutigen Tag schauen, der, so viel kann ich schon mal sagen, etwas ruhiger ist, aber trotzdem voller Entscheidungen. Und dazu geholt habe ich mir natürlich, wie in den vergangenen Folgen, auch Paul Buber.
Konstantin, ich bin kein Freund der Nationalhymne, ich muss die nicht ständig hören, aber ich gebe zu, es war eigentlich ganz nett, sie gestern Abend mal gehört zu haben.
Ach, also, bevor wir jetzt direkt ins Thema wieder reinsteigen, auch die heutige Folge wird natürlich präsentiert von der Sparkasse, vielen Dank da wieder. Und ich habe mich wirklich einfach gefreut, aus mehreren Gründen. Wir haben endlich mal wieder Gold gewonnen. Ich glaube, das war ganz wichtig für Team Deutschland, für uns. Die fünfte, das ist, da muss man so ehrlich sein, nicht viel. Dafür haben wir eine Menge Silberne und Bronzene schon gewonnen. Aber ich glaube, sie ist für das Gemüt von allen ganz gut. Und vor allem gefreut habe ich mich für Adam Amour, der, wir konnten ihn schon das ein oder andere Mal kennenlernen, wir waren auch schon hier im Podcast, einfach ein verdammt cooler, lockerer Typ ist. Und ich glaube, der hat nicht damit gerechnet, dass er beim Zweierbob vorne mitfahren kann und Bronze gewinnt, weil er vielleicht im Vierer der stärkere Mann ist, mit seinen drei Jungs noch hinten dran und seinem Bruder auch noch. Für den freue ich mich am meisten von den dreien, die auf dem Podium standen.
Ja, wir sind ja total, was heißt total eng, aber die sind Frankfurter, die Jungs. Wir arbeiten ja in Frankfurt für Team Deutschland. Irgendwie ist es naheliegend, die sind ein bisschen jünger als Hansi und Francesco, muss man
24.
auch sagen.
24.
Genau, also mehr so in deine Richtung, Konsti. Und,
gehst du mehr in die Richtung Francesco? Oder
aber ich habe die Geschichte von Hansi ist ja auch cool. Weißt du, der hat alles schon gewonnen, außer Olympia. Da hat er zweimal Silber bisher gehabt. Diese Georg Fleischhauer-Geschichte macht mich auch immer fertig, dass der in dem Alter in so einem Shape ist und jetzt das erste Mal bei Spielen und dann Gold holt, ist halt super.
Ich checke nicht, dass der das erste Mal bei Olympischen Spielen dabei ist und dass er gestern seine erste olympische Medaille gewonnen hat. Weil gefühlt kenne ich den schon aus sämtlichen Viererbob-Geschichten seit 8 Jahren oder sowas.
Ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Geschichte war. Das können wir mal nachreichen. Vor 4 Jahren, der war ja auch schon dabei, aber hat es dann nicht in den Vierer geschafft irgendwie. Aber der Ersatzmann war, ich weiß es nicht mehr genau. Reichen wir mal nach. Egal, Gold, Silber, Bronze, super gut. Nach den letzten Tagen hätte ja auch passieren können, dass wir da auch nochmal eine Medaille abgeben. So, wenn man das Glück sich betrachtet hat, was wir bisher hatten. Deswegen super gut, dass das so aufgegangen ist, dass es geklappt hat. Ich meine, und Hansi Lochen, da muss man mal sagen, der hat noch eine Sekunde Vorsprung gehabt vor Francesco. Mm. Das ist ja eine Welt. Also.
Ist im Bob wirklich eine Welt? Ich finde das immer krass, wenn sie dann unten einblenden, wie viele Meter das sind. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber roundabout über 25 Meter werden das schon sein. Und 25 Meter sind im Bobsport doch schon eine ganz schöne Menge. Man muss natürlich wissen, also sind natürlich 4 Läufe, da sammelt sich dann schon ein bisschen was zusammen. Aber trotzdem irre, wie groß dieser Vorsprung dann von Hansi Lochner war, der Olympiagold holt und damit Olympiasieger ist. Noch gar nicht gesprochen, haben wir über den Zweitplatzierten Olympia Silber. Ich glaube, auch das ist eine neue Farbe für Francesco Friedrich, der zusammen mit Alexander Schuller gefahren ist. Vorsicht.
Nicht verwechseln. Schuller, alle ähnlich.
Ja. Der holt Silber. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal eine Silberne gewonnen hat. Paul, weißt du das?
Ich glaube nicht. Er hat nämlich zumindest die letzten 2 Spiele immer doppelt Gold geholt, also im Zweier und im Vierer. Und davor, 2014, weiß ich nicht genau, aber da kann er noch nicht doppelt Gold geholt haben, weil er ja auch mit einer der erfolgreichsten Olympioniken
ist. Ich habe es nochmal schnell gegoogelt. 2018 Doppelgold, Peking, 2022 Doppelgold. Es ist also die erste silberne olympische Medaille für Francesco Friedrich. Generell krass, wenn man Francesco Friedrich googelt und den Wikipedia-Artikel öffnet, wie viel Gold da einfach bei diesem da draufsteht, das ist auch wirklich irre. Aber er holt halt eben Silber, weil Johannes Lochner auf dieser Strecke besser war. Das hat man, glaube ich, deutlich gesehen. Ich bin gespannt, wie sich das überträgt in den Viererbob.
Ich wollte gerade sagen, die Strecke bleibt ja gleich, der Bob ändert sich. Bin ich auch sehr gespannt, ja.
Der Bob ändert sich. Es wird noch schneller, weil jetzt eben 4 Jungs mitfahren, anstatt nur 2. Also das wird auch nochmal ein richtig heißes Rennen. Und mal schauen, was wir da aus deutscher Sicht dann noch reißen können.
Bin auch sehr gespannt. Francesco ja auf dem Weg, erfolgreichster Bob-Pilot für Team Deutschland aller Zeiten zu werden. Auch das werden wir dann nachreichen. Ich glaube, der Kuske und André Lange sind da irgendwie noch aktuell mit weit vorne. Aber gut, das war's mit Bob, glaube ich, ne?
Das war's mit Bob. Ich glaube, wir haben einiges besprochen. Lass uns ein bisschen auf den Tag zurückschauen, den gestrigen. Was ist sonst noch so passiert? Wir müssen uns mit großer Wahrscheinlichkeit verabschieden, Paul. Von unserer Lieblingstruppe. Es tut mir auch im Herzen leid, aber die Niederlage gestern Morgen gegen Tschechien hat das Ende.
Ein Dolchstoß.
War ein Dolchstoß für unsere Curler-Jungs. Sie ganz ungünstig. Sie führen schon 5-2. Die Tschechen gleichen aus auf 5-5, gehen dann sogar in Führung. Dann machen wir wieder Punkte, aber am Ende reicht es. Es war eine tragische Geschichte, schon heute Morgen.
Wir machen ja keine Punkte, wir schreiben Punkte.
Wir schreiben Punkte. Dann gab es heute Abend, hätte man eine Sensation schaffen müssen gegen die Schweiz, die, ich glaube, jetzt mit 6-0 oder 8-0 schon in dem Wettkampf steht, noch kein Spiel verloren. Auch da gab es, glaube ich, einen 4-8 oder so am Ende. Ja, es ist... Wir haben sie hochgelobt. Ich hätte es ihnen so gegönnt, dass sie zumindest ins Halbfinale kommen. Es hat am Ende nicht gereicht, aber, und das muss man am Ende sagen, erstens, dass sie da waren, seit 2014 die erste deutsche Curling-Mannschaft wieder bei Olympischen Spielen, ist eine Riesenleistung gewesen. Dann zweitens, dass sie sind da nicht reingegangen und sie waren mit Abstand der Tabellenletzte, sondern sie haben mitgekämpft. Sie haben ganz vorne mitgespielt. Sie konnten Schweden ärgern. Sie haben viele Spiele.
Die gegen Kanada gespielt haben.
Gegen Kanada richtig gut gespielt, die im Moment Tabellenzweite sind. Das war eine ganz knappe Geschichte. Gegen Großbritannien sah es ein bisschen schlechter aus. Ich hoffe, die Jungs machen sich jetzt noch einen schönen Abschied gegen China. Da spielen sie, wenn ihr das jetzt hört, morgen früh um 9.05 Uhr ihr letztes Gruppenspiel. Ich hoffe, wir bekommen sie noch mal ein bisschen vor die Kamera, um sie bei uns auf den Team Deutschland-Kanälen, um sie ein bisschen zu würdigen. Weil das allgemeine Grundverständnis in der Bevölkerung ist ja immer noch, dass Curling wirklich jeder machen könnte. Wenn man einmal vor Ort gewesen ist und sich mal die Jungs anschaut, diesen Sport anschaut, dann merkt man, das ist auf gar keinen Fall der Fall. Die Jungs sind Weltklasse-Athleten in dem, was sie machen. Ich hoffe, wir kriegen sie jetzt nochmal vor die Kamera und können das ein bisschen würdigen. Sie haben aber auf jeden Fall, glaube ich, einen kleinen Curling-Boom ausgelöst in Deutschland. Ich bin super stolz auf die 5, die da wirklich schöne anderthalb Wochen gezeigt haben und uns ein bisschen bezaubert haben. Weil Magic Mark hat gezeigt, was er konnte. Und lasst die Jungs mal jetzt noch 4 Jahre trainieren, ein paar Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, ein bisschen Erfahrung sammeln. Die sind auch noch jung. Ich habe richtig Bock, die 2030 in Frankreich zu sehen.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wir haben noch eine Menge Spaß mit dem, was gefühlt, also die haben grandiose Steine gespielt. Gefühlt hat die Konstanz ein bisschen gefehlt. Die kommt mit der Zeit. Alles gut. Die müssen jetzt gegen China einen guten Abschluss finden, finde ich. Das wäre wichtig. Dann haben die, glaube ich, können die Fünfter noch werden, was auch eine super gute Platzierung wäre. Und dann ist das doch eine runde Sache.
Wie kommen wir von einer runden Sache jetzt zu den nächsten Geschehnissen vom gestrigen Tag? Lass uns weitermachen mit Eishockey. Wir bleiben auf dem Eis. Unsere Jungs gewinnen, lass mich nicht falsch liegen, 5-1 gegen Frankreich. Alles in allem muss man sagen, eigentlich ein recht ungefährdeter Sieg. Schnelle 2 Tore, auch das 3-0 folgt schnell, 4-0. Dann schießen die Franzosen noch ein Tor, am Ende ist es ein 5-1. Also dieser Sieg war eigentlich nie, der hat nie gebrannt. Es geht jetzt im Viertelfinale gegen die Slowakei. Das wird wieder ein Brocken und ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Was soll ich anderes sagen, als ich würde es ihnen richtig gönnen. Aber es wird eine komplizierte Partie, glaube ich.
Das nächste Spiel ist ja immer das wichtigste Spiel, aber jetzt das Viertelfinale ist natürlich super krass, weil wenn du das gewinnst, hast du sicher noch 2 Spiele, bist im Halbfinale, dann geht es um eine Medaille. So, und dann ist wie immer alles möglich. Also das nächste Spiel ist wirklich ein Schlüsselspiel. Da zeigt sich dann, glaube ich, auch, wie die Mannschaft weiter zusammengewachsen ist. Es war jetzt natürlich dann auch Tag auf Tag gespielt. Moritz Müller hat das mal gesagt im Interview, da hat er sich auch kritisch geäußert, dass die Mannschaft nicht auf dem Level spielt, wie sie spielen müsste, als Team sozusagen. Und ja, bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ist leider, ich finde die Uhrzeit nicht so gut, ehrlicherweise. Ich weiß, unsere Hörer machen gerne Mittagspause mit Sport und gucken sich das dann an. Es ist 12:10 Uhr. Das liegt ein bisschen daran, dass die Amerikaner immer die Abendzeiten bekommen, damit das in Amerika geguckt werden kann. Auch verständlich, das würden wir auch wollen. Naja, nichtsdestotrotz,
heute,
super wichtig und wir sind gespannt.
Heute 12:10 Uhr, also schon ganz bald, wenn ihr das hört, geht's ums Halbfinale. Und das wird eine spannende Partie, da bin ich mir recht sicher. Lass uns noch ein bisschen beim gestrigen Tag bleiben, Paul. Was stand noch so an? Wir können ein bisschen über ein Schneechaos sprechen, oder? Du bist ja live vor Ort, Paul. Was ist denn los? Wir wollten über Aerials reden, wir wollten über Emma Weiß reden, wir wollten über Annika Morgan im Finale sprechen.
Ja. Annika Morgan hätte heute noch einen DJ-Gig machen können, weil wir sind hier eingeschneit. Das ist so, also gut, ich komme auch aus Köln, da schneit es nicht so oft so doll, aber das habe ich noch nicht erlebt. Es schneit und schneit und schneit 24 Stunden lang. Durchgehend dicke Flocken, hier ist durchgehend, wird hier geräumt, damit es überhaupt hier Infrastruktur logistisch überhaupt irgendwie läuft. Und gerade bei den Trickwettbewerben, bei den Style-Wettbewerben gibt es mehrere Probleme, auf die geachtet werden muss. Und Problem Nummer eins, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber klar, bei zu doll, zu viel Schnee kann kein Helikopter fliegen. Das heißt, wenn da was passiert, können die Leute ja nicht schnell gerettet werden. Deswegen, das ist auch ein wichtiger Grund, aber natürlich, wenn du Aerials machst, du siehst nichts und es ist noch ein bisschen windig, auch nicht so gut. Und das ist bei Slopestyle insbesondere ein Problem, wenn viel Neuschnee ist, dann ist es auch einfach zu langsam, der Kurs, und dann kannst du deine Tricks dann nicht vernünftig machen. Also das sind die Herausforderungen, die wir hier gerade haben. Jetzt ist Slopestyle und Aerials beides für morgen angesetzt, also Finale Slopestyle und Aerials, sogar Qualifikation und Finale. Weil morgen Vormittag soll zumindest ein Schneeloch sein. Ja, ihr wisst ja, wir nehmen immer so mitten in der Nacht auf, da kommt man mal durcheinander. Also da soll ein Schneeloch sein, dann wird schnell platt gemacht mit den Walzen und dann soll das stattfinden und dann können wir morgen im Podcast darüber sprechen, wie es war.
Was heute ansteht, gehen wir gleich nochmal genauer durch. Lass uns zur Vollständigkeit halber nochmal kurz über den Biathlon sprechen. Die 4x7,5 Kilometer Staffel der Männer. Man muss sagen, klar, wir haben es auch die letzten Folgen schon immer gesagt, ein vierter Platz ist einfach ärgerlich, weil man bei Olympischen Spielen einfach leer ausgeht. Und das als quasi Bester, der als erstes leer ausgeht, das ist schade. Die Jungs haben aber ein gutes Rennen gezeigt. Der ein oder andere Schießfehler war dann einfach zu viel, um nicht mehr vorne mitlaufen zu können. Sie haben aber trotzdem eine gute Leistung gezeigt. Vierter Platz ist einfach saubitter.
Ja, es waren, glaube ich, dann 12 Schießfehler im Endeffekt. Damit noch auf die Podestplätze zu fahren, ist schwierig. Rückstand war dann ungefähr eine Minute auf Platz 3. Das ist dann jetzt auch nicht so knapp. Ja, ärgerlich ist es so oder so. Ich glaube, im Ranking der vierten Plätze würden wir gar nicht, im Medaillenranking in der vierten Plätze würden wir gar nicht so schlecht abschneiden.
Glaube ich auch. Paul, lass uns den gestrigen Tag damit abhaken und lass uns auf den heutigen Tag schauen.
Ich muss noch einmal kurz auf vorgestern kommen.
Vorgestern?
Das liegt mir noch, weil es haben mich zwei, drei Leute angeschrieben bezüglich Linus Strasser.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Linus hat sich kritisch geäußert im Fernsehen, was ich immer erstmal super gut finde. Wenn Athleten sowieso mündig sind und auch ihre Meinung sagen und das auch sicherlich tun, wenn da gerade Aufmerksamkeit drauf ist. Und Linus hat jetzt nicht zitierfähig, aber ungefähr gesagt, ja, er findet das sehr schade, dass es alles nicht so toll ist mit Publikum und das Publikum weit weg ist und dass er auch Eventpublikum ist und jetzt nicht, das ist nicht wie in Kitzbühel, hat er zum Beispiel gesagt. Und wenn das Olympische Spiele sind, dann kann er darauf verzichten. Und ich habe, da wurde ich von zwei, drei Leuten nach einer Meinung dazu gefragt. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht einmal kurz interessant zu diskutieren zwischen uns beiden. Ich habe da ein, zwei Probleme mit. Dieses Stichwort verzichten, das finde ich ein bisschen respektlos anderen Sportlern gegenüber, die es knapp nicht geschafft haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir hatten ja natürlich jetzt auch mit Luis Vogt das Thema, was soll der jetzt denken, wenn Linus sagt, ja, darauf kann ich verzichten. Dann denke ich so, ja, das ist irgendwie vielleicht nicht so günstig gewählt, aber gut, das ist dann auch ein Wording-Thema. Und ich weiß nicht, wie es bei dir rüberkam, und ich will Linus nicht zu nahe treten. Ist ein, also ich meine, der ist immer noch ein Top-10-Slalom-Fahrer und bei Olympischen Spielen alles gut. Aber es kommt dann auch einfach ein bisschen beleidigt rüber, muss ich, also ist meine Meinung dazu, weil er da nicht so richtig, glaube ich, das umsetzen konnte, was er sich vorgenommen hat. Ich meine, die ganze Saison war schwierig für ihn. Der gute in Kitzbühel war da auch auf dem Treppchen. Und dann dieses Argument, ja, in Kitzbühel hat man viel mehr Fans und so. Ja, aber bei der, also ja, so ist es natürlich. Bei der Vierschanzentournee hast du auch viel mehr Fans. In Wimbledon hast du auch viel mehr Tennisfans wahrscheinlich. Du kannst halt, also dann kannst du Olympische Spiele ja nur noch in Kitzbühel machen, wenn es danach geht. Oder meinetwegen Schladming oder so. Zumindest was die alpinen Wettbewerbe angeht. Und ich verstehe total das Argument, ja, Bormio war dann wirklich, muss man sagen, die Sportart oder das Cluster, wo wirklich nichts anderes war. Da waren nur Ski-Alpin-Herren. Das ist natürlich wie ein Weltcup. Verstehe ich total. Aber alles in allem fand ich das ein bisschen von ihm, und ich, wie gesagt, ich mag den total, aber ein bisschen unüberlegt, glaube ich. Aber klar, der hat auch an Emotionen gesprochen. Jetzt wollte ich aber einmal von dir wissen, wie siehst du das? Kannst du das einmal für mich reflektieren oder sehe ich das falsch oder komisch? Was denkst du?
Also ich sehe komplett deinen Punkt, dass es ein bisschen unsensibel ist gegenüber Leuten, die nicht mitgefahren sind, weil sie sich nicht qualifiziert haben oder nicht rechtzeitig qualifiziert haben. Ich glaube, für viele Sportler ist Olympia immer noch das Größte. Das dann abhängig zu machen von, ob Fans vor Ort sind. Es sind ja Fans vor Ort. Sie sind nur vielleicht nicht so ganz so nah dran an der Strecke oder eben nicht in diesen 10, 20, 30 Tausenden wie in Kitzbühel. Davon dann abhängig zu machen, ob ich zu Olympischen Spiele fahre oder nicht. Ja, aber du hast es auch schon eingeordnet. Ich glaube, er hat in Emotionen gesprochen. Wenn man ihn vielleicht jetzt fragen würde, würde er das Ganze ein bisschen rationaler sehen. Was man natürlich diskutieren kann, und da hat er sicherlich einen Punkt, ist dieser Standort Bormio, bei dem einfach kein olympisches Feeling dann aufkommt, weil keine andere Sportart da ist. Ne? Und dann würde man sich schon denken, naja, dann ist es für uns wie ein normaler Weltcup. Und wenn dann auch
und ich
noch
kann das ja, und ich verstehe das, ne? Ich gehe nochmal rein, weil ich war ja da. Da ist diese Tribüne, das ist so eine ganz frontal hart gebaute Tribüne, die sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, sieht cool aus, finde ich. Dahinter ist das Bergpanorama, aber klar, als Skifahrer fährst du eigentlich auf eine Wand zu. Und dann sind die, das hat er auch gesagt, die Zuschauer eigentlich erst so in 7 Meter Höhe, darunter ist Wand oder eine Glasfront oder so. Und natürlich ist das Eventpublikum, was auch viel Geld für diese Tickets zahlt. Und das sind natürlich nicht, und das ist auch total schade, nicht die Fanclubs, die auch im Weltcup dabei sind. Das ist so, ja, klar. Und trotzdem musst du ja bei Olympischen Spielen deine Leistung bringen. Also da musst du, finde ich, dann als Athlet auch drüber stehen und deine Leistung bringen, wenn du da den Anspruch hast, was zu holen.
Ich glaube, es wär schon cool gewesen, wenn man. Das sagen auch die skialpinen Frauen hier aus Cortina, die ja hier noch Bob und noch Curling haben.
Curling haben, ja.
Das ist ja dann, da kommt ja vielleicht schon ein bisschen dieser Vibe auf, wenn man jetzt im Olympischen Dorf zum Beispiel wohnt. Aber hätte man jetzt vielleicht die skialpinen Männer auch noch hier gehabt, wäre das sicherlich cooler gewesen. Es wird aber seine Gründe gehabt haben, dass man sie nach Bormio schickt, weil ich glaube auch, dass dieser ganze Zeitplan einfach völlig aus den Fugen geregt, wenn es vielleicht, nehmen wir einfach mal hypothetisch an, es schneit hier die ersten 3 Tage komplett durch, dann wird es nach hinten hin eng, einfach alle Rennen, alle Wettbewerbe auf einer Piste durchzubekommen. Oder lass die Piste mal schlecht sein, weil es irgendwie zwischendrin, das hatten wir ja hier, 5, 6 Grad sind und Sonnenschein, schmilzt dir einfach die Strecke weg. Und dann hast du auf einmal keine Strecke mehr, auf der niemand mehr fahren kann, ist auch ungünstig. Also man muss natürlich immer ein bisschen zwei Seiten sehen, die des Veranstalters, die ja auch dann irgendwie der Region ein bisschen was geben wollen und dann vielleicht auch mehrere Anfahrpunkte geben wollen, damit nicht alles nach Cortina reinfährt, weil es ist ja wie Bormio oder Livigno, das sind ja alles kleine Wintersportorte. Die sind ja. Für die jetzige Größe von Olympischen Spielen einfach nicht es geht, aber es ist schon ganz schön voll hier auch in Cortina, ne?
In Livigno genauso, genau. Und in Bormio aber auch genauso. Und lass uns das zum Abschluss bringen. Ich bin froh, dass wir kurz drüber gesprochen haben. Kleiner Side-Fact, man fährt auch bei Schnee eine Stunde von Bormio nach Livigno. Da hätte Linus auch noch andere Sachen sich angucken können. Aber ja, es ist kein olympisches Dorf. Die haben in einem Hotel gewohnt. Gar kein Thema. Gut, dass wir kurz drüber gesprochen haben. Lass uns wieder zum aktuellen Geschehen kommen.
Lass uns kurz drauf schauen, was heute ansteht. 9.45 Uhr geht's direkt los. Teamsprint im Freistil, Qualifikation der Männer und der Frauen. Und wir sind im Team, sind wir immer, da sollte man uns nicht unterschätzen, sagen wir mal so. Klar, die Favoriten müssen wir nicht drüber
sprechen. Unterschätzt das nicht.
Unterschätzt das noch nicht. Es gibt auch natürlich, also Favoriten sind klar, Schweden, Norwegen, Finnland wird auch mitlaufen, Frankreich im Zweifel auch immer nochmal mit dabei. Aber wie gesagt, im Team sind wir immer noch, immer mal nochmal eine Ticken besser als in Einzelwettbewerben. Bin da also gespannt, was da ab 49 in der Skilanglauf-Loipe passiert. In Predazzo.
Tesero.
Predazzo ist Skispringen. Jetzt siehst du.
Ja, vielleicht habe ich Quatsch gesagt. Nee, Tesero, Skilanglauf. Nee,
Tesero passt, ja. 10 Uhr geht es direkt weiter. Es ist heute Vormittag, ist viel los. Ski Freestyle, Paul, wir hoffen, dass es natürlich stattfindet. Die verschobenen Aerials-Wettkämpfe finden statt. 10 Uhr die Qualifikation bis 10.45 Uhr. Da findet dann die zweite Qualifikation statt. Und ab 13 Uhr sind dann auch schon direkt die Finals. Also, was eigentlich mal an zwei Tagen geplant war, findet jetzt an einem Tag statt. Auch spannend, weil es sicherlich den Wettkampf ein bisschen verändert. Ist ja auch eine anstrengende Sportart. Da dann vier Sprünge machen zu müssen, können, ist wahrscheinlich auch eine Frage der, Kondition.
Ja, so ist es. Ich bin sehr gespannt. Über Emma haben wir gesprochen. Ich drücke die Daumen. Wir werden sehen.
Von einer Emma kommen wir zur anderen Emma. Ihr müsst wieder mehrere Bildschirme aufbauen. 10 Uhr geht es nämlich auch los mit Ski Alpin, dem Slalom der Frauen. So, und wir haben zwei heiße Eisen. Haben wir im Rennen Emma Eicher und Lena Dürr. Wir haben gesehen, was in Emma Eicher im Slalom drinsteckt, in der Teamkombination. Sie war eine Sekunde schneller als Michaela Schifrin. Es ist spannend zu sehen, was die vergangenen Wettkämpfe mit ihr gemacht haben. Im Super-G, ich glaube, sie war mit dem Super-G und dem Riesenslalom auf keinen Fall zufrieden, aber das sind auch nicht ihre Disziplinen. Jetzt kommt wieder der Slalom, sie wird sich wohlfühlen, sie kennt die Piste, sie ist schon lange hier. Ich bin gespannt.
Jetzt mal ein paar Tage Pause auch, genau. Ne? Muss man auch sagen.
Ich bin gespannt, ja. Was passiert. Der Fokus ist wieder ein bisschen weg von ihr, der war am Anfang sehr, sehr stark darauf. Und wir dürfen natürlich Lena Dürr nicht vergessen, die im Slalom auch immer noch mal für eine Überraschung gut ist. Im Riesenslalom hat es fast geklappt. Sie war nach dem ersten Lauf auf dem zweiten Rang. Im zweiten Lauf fuhr sie dann auf Rang 9, war es, glaube ich.
Es war ein Fehler. Sie hatte eine gute Zwischenzeit, das wäre gut geworden.
Am drittletzten Tor, glaube ich. Bitter. Ich glaube, sie hat es aber gut abgehakt. Ach, und ich würde mich freuen, wenn das morgen da im Slalom nochmal ein schönes Ende nimmt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich werde jetzt hier aus dem Büro direkt wieder auf die Piste schauen können, Paul. Ein letztes Mal, das muss man sagen, so langsam muss man Abschied nehmen von den Wettkampfstätten. Es ging sehr schnell rum. Über Eishockey, 12.10 Uhr, haben wir eigentlich schon so gut es geht gesprochen. Wir machen weiter mit Snowboard, 14.30 Uhr heute. Slopestyle, Annika Morgen steht im Finale und Paul, Was sagst du denn dazu? Was passiert denn da heute?
Was passiert da heute? Also, es gibt drei Durchläufe. Die besten zwei werden dann zusammen gezählt, addiert. Annika Morgan, sie war ja auch schon in Peking dabei, war da auch schon im Finale. Ist da, glaube ich, letzte leider geworden im Finale. Aber die ist, wir hatten die ja hier im Interview, da hat sie auch von ihrem DJ-Gig erzählt und so. Die ist gut drauf, die hat ihre Familie da. Das ist für sie, glaube ich, total wichtig. Ich sage jetzt aber nichts von Märchen und Überraschung und Wunder, weil das claimt man nicht. Hat sie auch gesagt, ich will nichts claimen. Aber, das hat sie auch gesagt, wenn sie ihre zwei Runs so trifft, wie sie das plant, von der Punktezahl, das kann man ja so ein bisschen kalkulieren, man weiß auch, was die anderen so können, dann wäre auch eine Top-5-Platzierung drin.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und hoffen, dass das Wetter dann morgen ein bisschen besser ist, damit um 14.30 Uhr eben der erste Lauf im Slopestyle-Finale stattfinden kann. Und dann kommen wir schon zum letzten Wettkampf morgen, der um 14.45 Uhr beginnt. Paul, was morgen machen wir denn morgen
früh
Abend?
Früh ins Bett. Ich gehe sowas von früh ins Bett.
Was machen wir? So, wir sprechen jetzt nochmal darüber, was denn stattfindet heute um 14.45 Uhr. Und zwar im Biathlon, die 4x6 Kilometer Staffel der Frauen mit natürlich Franziska Preuß. Ich bin gespannt. Da sicherlich die Chance noch ein bisschen höher als bei den Männern unter die Top 3 zu laufen.
Aber brutal stark.
Brutal stark.
Frankreich,
Feld.
Norwegen, Schweden, Italien. Brutal.
Brutal. Ich baue ein bisschen auf die Schießleistung, die natürlich in so einer Staffel immer wichtig ist. Dann hoffe ich, dass alle vier einfach gut durchkommen, gute Laufleistungen zeigen und die anderen vielleicht auch mal einen schlechten Tag erwischen. Die Französinnen haben schon so viel gewonnen im Biathlon. Ich hoffe, sie stehen morgen einfach mal mit dem falschen Fuß auf und werden dann vielleicht mal Vierte oder sowas. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ja, und dann könnt ihr morgen Nachmittag, ich weiß gar nicht, was man da jetzt macht, Paul, was machen wir?
Heute Nachmittag machst du. Ja, ihr habt frei. Macht mal frei.
Frei, ja.
Auch mal Fernsehen ausmachen.
Ja, das ist wichtig.
Weil dann geht es ja auch noch in den Endspurt bei den Olympischen Spielen. Ab Mittwoch, dann kommen auch wieder mehr Entscheidungen. Ja.
Aber wir sind auf der Zielgerade, so viel kann man sagen, Paul. Es wird schwer, hier irgendwann Abschied von zu nehmen, weil es macht einfach unglaublich viel Spaß.
Ein richtiges Privileg, das kann man nur immer wieder sagen.
Und wenn das Ganze vorbei ist, dann sind es 4 Jahre, bis es nächste Mal kommt. Das ist eine unglaublich lange Zeit, das ist immer sehr traurig, aber ich glaube, dieser Zyklus, den es da gibt, diese Olympiade, also diese Zeit zwischen diesen Olympischen Spielen, die macht das Ganze auch so besonders. Wenn wir das hier jedes Jahr machen würden, dann würde es irgendwann den Glamour und den Glanz verlieren. Und ich glaube, deswegen sollten wir das jetzt nochmal genießen, die letzten Tage. Und da könnt ihr heute Vormittag bis, frühen Nachmittag nochmal alles aufsaugen, uns anfeuern, Team Deutschland anfeuern, die Athletinnen und Athleten. Und dann hören wir uns hoffentlich morgen früh wieder, solange die Leitung nach Bormio, Livigno nicht verschneit sind und ich mich hier mit Paul wieder zuschalten kann. Aber ich glaube, das kriegen wir. Wenn nicht, muss halt mal mit einer Schneeschaufel einfach noch ein bisschen was wegmachen, oder?
Kein Problem, ich gehe jetzt raus, ich schipp schon mal.
Super. Macht's gut, kommt gut durch den Tag, wir hören uns morgen früh. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.